SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Ja, guten Morgen miteinander und herzlich willkommen all denen, die uns jetzt streamen oder am Radio hören. Und ganz herzlich willkommen allen Gästen hier im Restaurant Schützenhaus zu Glarus. Guten Morgen. Der Applaus gilt natürlich auch meinen Gästen. Es sind zwei Leute, die eine Biografie haben, die aussieht wie eine Serpentinenstrasse. Kurvig, zeichnet von Abbrüchen wie Felsstürze und Steigungen wie an einem Klettersteig. Zum einen ist das der Fridolin Elmer, 66, in zweiter Ehe verheiratet und Vater von einer erwachsenen Tochter. Er war mal Hilfsarbeiter oder Staplerfahrer und heute ist er Leiter vom Anna Göldi Museum. Fridolin Elmer, gibt es Hexen übersinnliche Wesen?
Also, das ist ja letztlich eine Glaubensfrage einerseits. Also, wenn man, also das ist ja ähnlich wie mit Gott und mit dem Teufel. Also,
aber Sie als Experten, als Leiter von Anna Göldi.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also wirklich, übrigens gibt es ja immer Leute, die die Frage auch berührt. Und vor ein paar Monaten ist mal ein Mann zu mir hergestanden und hat gesagt: Sie, Herr Elmer, gibt es heute noch Hexen? Das hat mich doch sehr sonderbar gedacht, quasi wie früher hat es Hexen gegeben. Und heute gibt es echt auch noch oder so. Also, es gibt sicher Leute, die übersinnliche Fähigkeiten haben oder so, aber es ist ein schwieriger Begriff. Und wenn man sieht, vor allem, wie viele Leute haben müssen sterben wegen dem Begriff, ja, dann gibt einem das viel zu denken. Und man sieht, es ist eine widersprüchliche Geschichte, die sich nicht so einfach festmachen lässt. Es gibt keine einfache Antwort auf das. Und das macht ja das Thema so spannend.
Aber ich spüre, Sie schliessen es nicht ganz aus. Neben dem Fridolin Elmer. Auf der anderen Seite sitzt Daniela Schwegler, 49, Single, erfolgreiche Buchautorin, die Porträts schreibt über Frauen in den Bergen. Wo Sie hat als Schülerin das Gymi abgebrochen. Dann sind sehr rebellische Teenager-Jahre gekommen, kann man sagen, bis sie den Vorkurs an der Kunstgewerbeschule St. Gallen gemacht hat, eine Töpferlehre angefangen hat, die dann aber abgebrochen hat, noch ein Jus-Studium schliesslich doch angehängt hat und eben heute Bücher schreibt, vor allem über sehr erfolgreich über Frauen in den Bergen. Daniela Schwegler, gibt es Berggeister, Elfen, übersinnliche Wesen?
Es hat eine Zeit gegeben, wo man überzeugt war, dass in den Bergen Gespenster wohnen, Dämonen und böse Geister, die Lawinen und Murgänge über die Dörfer abschütten, losbrechen. Und darum sind das Gebirge auch lang ganz ein gefährlicher Ort gewesen von Dämonen und bewohnt. Und erst, als die ersten Naturforscher angefangen haben, das zu entdecken und zu erforschen, die Flora und Fauna, und ist die Gebirgswelt wie attraktiv geworden, auch für Adlige, vor allem Engländer, die dann angefangen haben, das ist richtig Mode geworden, also wer es Vermögen hat, hat dann angefangen, in die Berge zu gehen und dort Ferien zu machen.
Das sind wunderbare Ausführungen von einer Expertin. Jetzt möchte ich aber von Ihnen, von der Daniela Schwegler, die ja in diesen Bergen ist und etwas gespürt, wissen. Gibt es Berggeister? Spüren Sie etwas? Hat es da etwas?
Also ich selber bin jetzt nicht abergläubisch in dem Sinn. Es gibt sicher Übersinnliches. Im Sinn, also in unserer aufgeklärten Welt ist ja wir versuchen alles rational zu erklären. Mhm. Es gibt da Sachen, die nicht rational erklärbar sind. Aber in den Bergen selber ist mir jetzt noch nie ein Yeti oder so etwas begegnet.
Aber Sie schliessen es auch nicht ganz aus. So, he? Fridolin Elmer, die Geschichte von der Anna Göldi, das ist ja vielleicht etwas, wo man im Glarnerland gar nicht so gerne daran erinnert wird. Ich meine, immerhin hat man da vor bald 250 Jahren eine Frau brutal gefoltert und dann hingerichtet als letzte Hexe von Europa. Und jetzt erinnert sie mit einem Museum an das. Hat man sie gerne da?
Nicht alle. Nein, es gibt Leute, die sagen, lasst doch die Anna Göldi mal ruben. Das ist eine Geschichte, die wir besser nicht bringen. Fast ein bisschen Nestbeschmutzung oder so. Aber ich sage immer, die guten Biografien, die zeigen eigentlich alles. Wenn man nur die schönen Seiten zeigt, ist eine Biografie langweilig. Ob es jetzt von einem Volk, von einem Kanton oder von einem Mensch ist. Und wichtig ist ja auch, wie man mit der Geschichte umgeht. Wir, übrigens, wenn man so statistisch schaut, ich hatte letzte Woche eine Gruppe von Nidwalden und habe ein bisschen recherchiert. Die haben 104 Personen umgebracht wegen Hexerei. Anna Göldi ist die Einzige, die als Vergifterin angeklagt worden ist und hat müssen sterben im Glarnerland. Also statistisch gesehen müssen wir uns sowieso nicht schämen, obwohl jeder Tod ist einer zu viel gewesen.
Und Sie haben sie rehabilitiert, oder?
Und wir haben Anna Göldi rehabilitiert. Ja, das hat auch unsere Stiftung, vor allem der Dr. Walter Hauser, hat da viel Energie reingelegt. Wir haben gefunden, ein Mensch hat auch über den Tod rausen würden und ich finde das richtig, dass man sie rehabilitiert hat.
Mhm. Jetzt ist das Anna Göldi Museum, das ist das eine da, wo sie leitet und das ist untergebracht in einem alten Henki-Turm. Und ich muss sagen, ich habe da auch nicht gewusst, was das ist und habe gedacht, ja, wahrscheinlich passende Hinrichtungsstätten, oder? Hat man früher Glarner aufgeknöpft in diesem Henki-Turm. Das ist aber, glaube ich, nicht der Hintergrund, oder?
Es gibt immer wieder Leute, die sagen, hat da ein Herr Henki gewohnt oder so? Ja. Oder hat man jemanden erhängt? Also wirklich, das sind immer wieder lustige Ansichten. Nein, es kommt von der Textilindustrie her. Das Glarnerland war ja mal lange der höchst industrialisierte Kanton gewesen. Vor allem die Textilindustrie. Und die farbigen Tücher, die sind ja bekannt vom Glarnerland. Heute kennt man noch Glarnertüchli. Und die Stoffbahnen hat man in diesen Türen aufgehängt. Es hat einmal bei 50 so Türen gegeben.
Also die Türen sind Türme?
Türme, ja, ja. Genau. Die Türen sagen es im Glarnerland, ja, genau. Jetzt gibt es, glaube ich, noch 19 und wir sind einfach in einem fantastischen Gebäude. Die sind
riesig hoch.
Riesig, wunderschön. Ja. Also das Gebäude allein lohnt sich zum Anschauen.
Ja. Daniela Schwegler, Sie haben gerade Ihr viertes Buch über Frauen in den Alpen veröffentlicht. Bergführerinnen im Porträt. Sind es das mal die erste Bergführerin in diesem Buch? Hat sich vor 33 Jahren bei der Ausbildung noch müssen als Mann ausgeben. Stimmt das?
Das ist es so, ja. Also Frauen sind ja lange gar nicht zugelassen zu der Bergführerausbildung und erst in den 70er Jahren ist weil es eben an der Erfordernis von der Militärdienstauglichkeit gebunden war, da sind die Frauen per se schon mal vor der Tür gestanden und ein Militärdienstverweigerer hat dann 1977 auch die Bergführerausbildung machen und sie ist ihm verweigert worden. Und er ist dann bis vor Bundesgericht gegangen und hat dort Recht bekommen, dass eben die Militärdiensterfordernis gekippt worden vom Bundesgericht. Und da damit ist der Weg frei worden, auch für Frauen. Und trotzdem hat Nicole Nickel noch zu dem Trick gegriffen und sich als Mann gemeldet, um überhaupt in die Ausbildung anzutreten.
Warum geht es in Ihren Büchern immer nur um Frauen in den Alpen? Was ist denn speziell an diesen Frauen, an dem Leben in den Bergen?
Also ich bin selber eine Frau und mich faszinieren Frauen, die ihrer Berufung folgen. Es ist ja, also uns Frauen ist über lange Zeit ein Korsett eigentlich angelegt worden, was wir alles zu ziehen haben und was wir zu machen haben und was wir nicht dürfen und wie wir um dann da wirklich seinen eigenen Weg zu gehen, auch wenn die Konvention etwas anderes sagt, das ist vielleicht nicht immer einfach. Aber die Frauen, die ich porträtiert habe in meinen vier Büchern, Älplerinnen, Hüttenwartinnen, Bergbäuerinnen und jetzt noch Bergführerinnen, die folgen alle ihrer Berufung und mir gefällt das, so Frauen eine Bühne zu geben.
Mhm. Und die sind alle in den Bergen. aber sie nicht. Sie wohnen im Zürcher Oberland, in Wald, haben mal nachgeschaut, 763 Meter über Meer. Das ist nicht gerade wahnsinnig berauschend. Warum wohnen sie oder leben sie nicht hochalpin bei dieser Begeisterung?
Ja, also jetzt bin ich gerade eine Woche in der Ferien im Unterengadin in Guarda. Wunderschön, kann ich Ihnen allen empfehlen.
Und, jetzt gibt es dann eine Austorte vom Tourismusbüro von Guarda.
Und also ich bin wirklich wahnsinnig gerne in den Bergen und ich habe mir dort wirklich tatsächlich überlegt, ob ich soll ins Unterengadin ziehen. Aber jetzt Zürich-Oberland, wo ich jetzt im Moment wohne, das ist für mich ideal gelegen. Ich bin schnell im Glarnerland, ich bin schnell in Zürich, der Stadt, für meine Kinoausflüge. Und gerade hinter meiner Haustür ist das schönste Doppel der Welt. Im Wald gibt es den besten Bike-Club der Welt. Und also besser könnte ich es gar nicht haben.
Fridolin Elmer, sind Sie einer der Flachland-Glarner? Oder kennen Sie die Anziehungskraft der Berge?
Also das Flachland ist mindestens, ich wohne in Nevelsunden, das ist langsam bald überbauen. Also wenn ich mich ein bisschen erholen will, dann gehe ich auch gerne in die Berge. Mhm. Natürlich vor allem mit dem Bike. Und Berge geben einem natürlich auch viel Schatten. Es ist relativ früh Abend bei uns und ich habe mir einmal gesagt, also, wenn wir die alle schon so Schatten geben, dann will ich mal auf jeden rauf und das habe ich gemacht, was ich sehe von mir zuhause aus.
Wie viele sind das?
Oh, das weiss ich nicht. Vielleicht sage ich auch so die markantesten. Oder so.
Sie sind auf allen oben gewesen?
Ja, auf denen, die ich sehe von zuhause aus, ja.
Jetzt, wenn Sie sehen, Sie sind ein Biker, Sie gehen gerne mit dem Velo. Jetzt haben Sie mir erzählt, Sie gehen seit Jahren auf Domo d'Ossola.
Genau.
Jedes Jahr wieder. Was ist denn dort los, dass Sie es immer dort abziehen?
Es ist eine wunderschöne Stadt im Fall. Die hat sich irrsinnig gemausert, aber das ist nicht der wahre Grund, sondern ich habe vor glaube, etwa 10 Jahren, bin ich am ersten Ferientag, bin ich in Klüntel mit dem Bike und dort beim See, hinten am See, habe ich einen gesehen, der drauf geht. Dann dachte ich, schau mal, wie schnell er ist und wenn du ihm nachkommst, dann schnurrst du ein bisschen mit ihm. Und habe ich gesehen, der Wädli, ja, wohl, dem komme ich gut nach. Und dann habe ich aufgeschlossen und dann sind wir ins Greco und dann sind wir zusammen auf den Pragel rauf und dann oben sagt er, er geht eben weiter. Er geht jetzt über den Kinzig und dann auf Domo d'Ossola. Und jetzt hat er nicht mitkommen über den Kinzig und der hat mich schon lange mal gereizt. Und, aber ich hatte natürlich nichts bei mir, kein Zahnbürstchen, ich habe nicht einmal Geld mitgenommen, nichts. Und dann habe ich gesagt, komm doch mit. Und dann sind wir zusammen auf Bürgeln und haben es lustig miteinander. Ist ein Italo-Koch vom Zürich Oberland, ein ganz lieber Typ und sieht du. Nächstes Jahr hat er mich gefragt, kommst du mit auf Domo d'Ossola? Er hat Familie dort, geht jedes Jahr auf Domo d'Ossola über alle anderen Pässe. Und seit du gehe ich jetzt eigentlich jedes Jahr mit.
Und sind so ein bisschen Teil von dieser Familie.
Genau.
Singen Sie auf dem Velo?
Ja, manchmal pfeifen oder so. Also, es kommt davon, mit wem ich bin. Also, wenn ich allein bin, eher, aber sonst so in Gruppen nicht. Also, wenn ich zum Biken noch darf sagen, ich gehe natürlich nicht nur mit dem Maurizio biken, sondern ich habe auch das Glück, dass meine Frau gut Velo fährt und gut mitmacht. Und meine Tochter übrigens auch. Und meine Schwester und der Schwager, die haben einen Tessiner Wohnwagen, spitzen jetzt höchstwahrscheinlich Toren und mein Schwager ist ein perfekter Guide. Also ich kann das sehen und jedes Mal gibt es neue Bikewege, die ich nicht kenne und es ist fantastisch, dort nachzufahren.
Das ist persönlich aus dem Restaurant Schützenhaus zu Glarus mit dem Leiter vom Anna-Göldi-Museum, wo wir jetzt gerade gehört haben, Fridolin Elmer und der Buchautorin Daniela Schwegler. Sie schreibt Bücher über Frauen in den Bergen. Ich will noch schnell bei Ihnen bleiben, ganz kurz, Fridolin Elmer. Sie haben einen schwierigen Start ins Leben. Man hat gesagt, Sie haben so ein bisschen beide Biografien, die nicht so geradlinig sind. Sie und Ihre drei Geschwister die sind schon relativ jung in ein von Nonnen geführtes Kinderheim gekommen. Wieso das?
Ja, weil die Eltern eigentlich nicht fähig waren, uns zu haben. Also der Vater war Hilfsarbeiter, hatte kein Geld. Wir waren bevormundet und Mutter war immer krank, psychisch und physisch. Und, es ist einfach nicht gegangen. Und,
wie alt waren Sie, als Sie ein Kind hatten?
Ich war 5,5-jährig und Knallfall sind wir in das Kinderheim gekommen. Eigentlich keine Ahnung, warum. Und,
ja. Was haben Sie für Erinnerungen an die Zeit im Heim? Ist das alles nur schlecht gewesen, oder?
Es hat viel Schlechtes in dem Kinderheim. Also zwei Sachen. Vor allem die religiöse Erziehung war ziemlich happy gewesen. Also man hat uns sehr viel Angst gemacht, wenn ihr das und das macht, geht es abwärts.
Also mit der Hölle?
Ja, das war eine ganz einschneidende Erfahrung gewesen. Und was mir auch noch jetzt in den Sinn kommt, ist so, die Schwestern hatten so ihre eigenen Räume gehabt, wo wir gar nie rein durften. Es war so immer, es war ein Geheimnis gewesen. Es war wie gespalten gewesen. Da gibt es noch eine andere Welt, wo wir absolut keinen Zugang haben. Und natürlich keine Zärtlichkeit. Da ist man niemals angelangt worden oder so. Das ist so eher die schlechten Zeiten im Kinderheim. Mhm. Abgesehen davon, dass man natürlich als Kind immer gerne daheim gewesen wäre. Oder? Mhm.
Aber wenn Sie sagen, das ist so ein bisschen die schlechten Zeiten gewesen, dann tönt das, als hätte es auch gute gegeben. Trotz allem.
Ja, es hat gute Seiten gegeben. Also, ich hatte immer Kollegen gehabt. Also, man ist immer, und ich habe auch dort auch Solidarität gelernt. Also, man hat irgendwie, wir sind eine gute Gruppe gewesen. Also, ich habe ganz wenige Erinnerungen, als wir unter Kindern irgendwie irgendeinen rausgeekelt haben oder gemobbt haben. Also, ich habe wirklich Solidarität gelernt. Man hat immer, wenn einer der Weihnacht keine Süßigkeiten bekommen hat, weil er irgendwie Seich gemacht hat, dann hat man ihm von unserem gegeben. Also, ich habe das wunderbar gefunden, immer Mädchen und Buben um mich herum.
Man hat offenbar aber auch gewusst, welche Kinder das aus dem Heim sind, oder? So in der Znefels und Umgebung. Man hat sie ihnen, glaube ich, ein bisschen angesehen, auch mit der Kleidung.
Da haben wir uns recht geschämt. Wir sind ja in die Dorfschule gegangen, also ich bin am gleichen Dorf ins Kinderheim. Wo ich auch herkomme, also die Neffels. Und wir haben einfach noch Gewand anlegen, die jenseits gewesen sind. Also abgesehen von den Gestellten und den Gummi mit den Strümpfen, mit den Wulligen, die wir haben anlegen und Armstössli und Mädchen schüben, wie man das gesagt hat.
Was
und,
ist das? Röck, oder?
Schüben, ja, ist irgendwie ja, eine Chance eigentlich noch drüber, oder? Genau, und also wegen den Kleidern habe ich sehr gelitten. Ich weiss, am Sonntagabend haben sie uns allbig so die frischen Kleider auf den Stuhl gelegt und wieder einmal angeschaut. Und dann sind das so Knickenbocker gewesen, also Gaggelfänger, so kariert, so ein Büsserstoff. Und ich habe mir einfach gesagt, die Hose lege ich nicht an. Und habe mich gefragt, was machst du? Und habe die Hose genommen und dann ein Loch rausgebissen. Und am Morgen gesagt, die Hosen sind kaputt. Und ja, manchmal hat man ein bisschen kreativ sein.
Auch alle ihre drei Geschwister waren im Heim. Sie haben nachher alle als Erwachsene den Tritt gefunden im Leben, wenn man so mit so Schwierigkeiten einsteigt.
Also, wir haben alle, schon zu knappen gehabt an dem. Also, aber es haben alle tollen Weg gemacht, ja, kann ich sagen.
Daniela Schwegler, Ihre Eltern hatten ein Elektrofachgeschäft gehabt. Sie haben noch einen Bruder. Ihre Mami hat, glaube ich, so ein klassisches Rollenverständnis gehabt, wie man das früher viel gehabt hat. Einerseits Familienfrau, Mutter. Und dann hat sie aber auch mitgeholfen im Geschäft.
Also so klassisch war es nicht. Sie war schon immer auch selber ein bisschen Rebellin. Ah. Und sie war auch die erste Präsidentin von der SVP Busnang, Bezirk Busnang. Und ich bin aber politisch ein anders ausgerichtet und darum auch immer ein bisschen schwarze Schafe in der Familie.
Ihre Mami hat dann in diesem Elektrogeschäft mitgeholfen, bis ihr Vater sehr früh mit 51 gestorben ist, krank geworden ist durch eine unsichtbare Gefahr.
53 war es, glaube ich, ja. Jahr ist durch Asbest, also etwa meine Eltern haben das Elektrofachgeschäft aufgebaut miteinander und als Elektriker hatte er viel mit Asbestmaterial, mit dem Material zu tun gehabt. Und er ist ein sportlicher Mann gewesen. Und ich weiss mal noch, wo wir drei, meine Mutter, er und ich, sind auf der Wertbühl. Das ist unser Hausberg. Also von einem Berg kann man fast nicht reden. Unser Haushügel gewesen. Und wir sind dort hochgefahren. Und normalerweise wäre der Vater immer als Erster dort oben gewesen. Und dann ist er uns so hinterher gehechelt und meine Mutter und ich haben die Welt nicht mehr begriffen. Das Gefühl, wir sind jetzt aber fit. Und dann ist er dann wieder schnell hingelegen zu Hause und ist die ganze Zeit auf dem Sofa gelegen und hat dann schnell die Diagnose bekommen von der Asbestlunge, an einer Krebserkrankung. Und ist in sehr kurzer Zeit gestorben. Also im Dezember vor Weihnachten ist die Diagnose gekommen und Anfang April ist er gestorben. Und meine Mutter vor allem hat ihn begleitet und wir haben den Zerfall von ihm mitbekommen, was traurig war, weil man hat einfach können zuschauen, wie er zerfällt. Am Schluss war er im Rollstuhl, weil er gelähmt war. Und, aber schön war, dass wir können mit ihm Abschied nehmen konnten. Also, er ist vielleicht anders als bei einem Unfallopfer, der von heute auf morgen weg ist, hat man können langsam mit ihm Abschied nehmen und auch noch ein paar Sachen aufräumen, wo man noch ein paar Rechnungen offen hatte. Haben wir die miteinander können begleichen und in Frieden voneinander gehen, weil ich in meiner rebellischen Phase habe nicht immer meinen Vater so toll gefunden als Jugendliche.
Für ihre Mami hat das aber geheissen, dass sie nachher das Geschäft hat müssen übernehmen. Und ihre Mami hat, glaube ich, in einem doch relativ schon stattlichen Alter eine Lehre gemacht.
Mhm. Sie ist eine wirklich ein Phänomen, ja. Sie ist dann mit dem anderen ersten Jahr Lehrstift in die Schule gegangen. Und dann haben alle zu dem ersten Jahr Lehrstift gesagt, musst du deine Mami mitnehmen für die Schule? Und dann hat sie dann gesagt, ja nein, sie sei selber auch. Sie sei selber in der Ausbildung. Und dann haben die jungen Männer natürlich schon grosse Augen gemacht und ich bewundere meine Mutter für das, dass sie in diesem Alter noch die Lehre gemacht hat. Und das hilft ihr jetzt auch beim erfolgreichen Führen des Elektrikerfachgeschäfts zusammen mit meinem Bruder und einem Geschäftsführer.
Also sie ist immer noch im Geschäft?
Sie ist immer noch tapfer im Geschäft. Ja, also ohne Geschäft kann man sie, glaube ich, gerade schon mal begraben.
72, muss man sagen, ist die. Ist Frau Schwegler jetzt und eben heute noch aktiv. Sie haben gesagt, sie haben ein bisschen rebelliert in ihrer Jugend. Sie haben zuerst Sek gemacht, dann als Gymi gewechselt und dann in den Teenagerjahren abgebrochen. Wie muss ich die wilde Zeit vorstellen bei Ihnen?
Man muss sie sich sehr wild vorstellen. Und also vielleicht zum Leidwesen von meiner Eltern, die haben es nicht immer einfach mit mir. Aber offensichtlich war es nötig, ich wollte einfach schon immer meinen eigenen Weg gehen. Und ich wollte frei sein von jeglichen. Ich habe mir einfach meine eigenen Regeln gesetzt und habe die Grenzen ausgelotet und habe nichts ausgelotet dabei. Und schlussendlich hat es mich auch zu dem gemacht, was ich heute bin. Also ich habe sicher auch einen Reifeprozess durchgemacht durch das und ich bereue nichts, keine einzige, außer vielleicht, dass ich meinen Eltern ein bisschen viel Sorgen bereitet habe.
Aber es war eine gute Zeit gewesen, nachdem wenn Sie zurückschauen.
Ja, weil alles, was ich erfahren habe, hat meinen Horizont erweitert und auch das Mitgefühl vielleicht geschaffen für Leute, die gewisse Erfahrungen machen und ich habe ja die Kante abgebrochen, weil als ich in die Kante kam, haben sie uns schon ziemlich früh gesagt, ihr werdet zur Elite von dem Land. Und dann habe ich das so eine bescheuerte Aussage gefunden, weil ich finde das komisch, wenn man sagt, es gibt dort Elite und da gibt es Fussvolk. Nur weil man vielleicht intellektuell ein bisschen besser zu Wege ist als andere Leute, heisst das nicht, dass ich ein besserer Mensch bin. Das habe ich schon bescheuert gefunden, dass ich da zu so einem Elitewesen angezüchtet werden soll. Aber auf dem zweiten Bildungsweg habe ich dann die Matura quasi freiwillig gemacht und nicht mehr mit dem Gefühl, ich werde da zu etwas Besserem, sondern ich wollte einfach im Journalismus, den ich dann geschafft habe, vom kantonalen Ostschweizer Journalismus auf die Nationalebene kommen. Und hat gedacht, entweder brauche ich da einen Verlegeronkel, also Beziehungen, damit ich in einen guten Verlag hineinkomme. Das hatte ich nicht gehabt. Oder ich brauche ein Studium. Und darum habe ich mich dann für ein Studium entschlossen. Und bin dann auch nach dem Studienabschluss mit 31 auf Bern gekommen, zur Schweizerischen Depeche-Agentur. Ist mein Plan aufgegangen.
Wunderbar. Fridolin Elmer, auch Ihre Teenagerzeit ist, glaube ich, doch wert, dass man ein paar Sätze darüber verliert, oder? Sie haben mir so erzählt, Sie seien da mit den langen Haaren, mit den Blumenhemper. Und Sie sind, glaube ich, auch relativ früh einfach raus, ein selbstständiges Leben.
Ja, ich bin mit 17 ausgezogen zu Hause. Ich bin nach dem Kinderheim dann wieder heimgekommen. Ich einfach nicht mehr will im Kinderheim sein und habe einfach viel nicht gefolgt. Das ist das beste Rezept gewesen, um wieder heimzukommen. Aber der Vater hat dann mehr und mehr Mühe bekommen mit meinen langen Haaren. Er hat mir auch angedroht, ich hau dir die Fecken noch mal ab in der Nacht. Also, ich bin auch ein schwieriger Jugendlicher gewesen, und so wie die Heime auch, wie in der Schule. Also die Lehrer sind, glaube ich, bin nach der zweiten Sek raus. Und es war ein Gewinn gewesen für mich und für die Lehrer, glaube ich. aber der Anfang des Berufslebens war wirklich sehr, sehr chaotisch gewesen. Ich hatte ja eigentlich niemanden gehabt, der mit mir das Thema durchgenommen hat oder so. Und meine Schwester hat dann meine ältere Schwester hat dann da eine Rolle gespielt, indirekt und direkt. Also indirekt, sie war eine bildhübsche junge Frau gewesen, wirklich, also sagenhaft schön. Und sie hat viel Verehrer gehabt und ich habe ihr gesagt, sag mir mal, gib mir mal ein Foto von einem. Und dann hat sie irgendwie ein bisschen Kram mit dem Sack und ist dann gerade eins gewesen von einem Koch. Und dann habe ich gedacht, ja, so ein Koch, Moment, das irgendwie, da kommt man, glaube ich, gute Frauen über einen Koch und so. Und haben mir gesagt, ich werde Koch, und aber das hat dann nur eine Woche gedauert und die Illusionen sind dann so schon begraben gewesen. Und danach ist wirklich Serpentine, also alle halb Jahre einen anderen Job.
Was haben Sie denn so gemacht?
Also, zuerst hat die Schwester noch einmal ein bisschen für mich geschaut, das Gefühl, ich müsste eine Lehre machen. Und hat mich der Konsumverein, hat das damals noch geheissen, angemeldet als Verkäuferlehrer, aber nach 3 Monaten wollte ich nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, ich wollte dort unbedingt eine 12-seitige Gitarre. Also Musik war mir dort schon eins und alles gewesen. Dann hat sie gesagt, ich kaufe dir eine, wenn du weitermachst. Und ich habe dann weitergemacht, aber 3 Monate später dann halt doch aufgehört.
Oder? Aber Gitarre haben Sie gehabt?
Gitarre habe ich gehabt, ja. Ja, und nachher in dieser Fabrik, dort hat es wieder Franken mehr gegeben, hat wieder einen gefragt, einfach in jensten Fabriken. Und dann einmal hatte ich eine liebe Freundin, die in ein Heim arbeiten, im Haltlitz Mullis. Und dann hat mich das auch interessiert und die haben mich genommen dort. Und so bin ich eigentlich in die pädagogische Arbeit hineingewachsen.
Aber also wirklich ein bisschen auf Umwegen. Und was Sie auch auf Umwegen gemacht haben, das habe ich so eine verrückte Geschichte gefunden, da würde ich mich sehr freuen, wenn Sie uns die erzählen würden, wie Sie gelernt haben, Auto fahren.
Also mein Vater hatte ein Velo und am Schluss noch ein Töffli. Und also in der Familie war keine Chance, irgendwie Auto zu fahren. Und ich habe natürlich auch so das wollen, was die anderen haben, oder so, aber relativ wenige Eigenmittel. Und da bin ich halt wirklich ein frecher Sieg gewesen, das muss ich sagen. Ich, damals war Autostoppen in. Und im Kino zu Neffels ist mir immer hergestanden. Und ich hatte einen lustigen Mantel mit einem relativ grossen Sack und habe dort mein L reingesteckt mit Saugnäpfen. Und wenn einer gehalten hat und ich ihn gerade kennt, habe ich gesagt, hey, ich lerne Auto fahren, darf ich nicht fahren? Und ich weiss, einmal bin ich auch im Seitenkeller und dann ist einer reingekommen mit einem Bart, klar, den kennt er, der Heiri Trümpi, mit dem habe ich dann viel Musik gemacht und haben gesagt, ja, ist ein bisschen langweilig da, hey, wenn wir nicht auf Rapperswil runter, ja, dort hat es so Clubs und so, ja, natürlich gehen wir, ja, kann ich fahren und so, ja, klar, also, und so habe ich dann auch Autofahren gelernt, mit relativ wenig Fahrstunden.
Daniela Schwegler, bei Ihnen gibt es noch einen Abbruch in der Biografie. Etwa mit 20 haben Sie erlebt, wie Ihr bester Freund gestorben ist und haben dort lange Mühe gehabt, wieder zurückzufinden aufs Gleis. Der junge Mann, und das ist auch eine Situation, die in dieser Zeit Ihnen damals, eben vielleicht sich viele mögen erinnern, heute wäre das anders. Der war HIV-positiv, hat AIDS bekommen und ist gestorben an dem. Wann haben Sie das gewusst, was er hat und was das bedeuten für ihn?
Ich habe es eigentlich relativ spät erfahren. Also wir haben uns eigentlich immer nur über den Winter gesehen, wenn er da geschafft hat, auf dem Bau an Kart, um Geld zu verdienen. Und im Sommer ist er, nein, umgekehrt, im Sommer hat er da geschafft, im Winter ist er wieder verreist. Und erst im dritten, quasi in der dritten Saison, wo er wieder verreist wäre, ist er im Dezember gegangen und dann schon wieder nach einem Monat schon wieder zurück gewesen, statt erst im Frühling wieder. Und dort habe ich dann erfahren, dass er AIDS hat oder dass AIDS ausgebrochen ist. Und ja, das ist für mich eine einschneidende Erfahrung gewesen, weil ich einfach nicht wahrhaben, dass er jetzt gestorben ist. Also ich habe ihn dann begleitet auch in dem Sterbeprozess. Ich habe ihn aber nicht gesehen als toten Mensch. Und das war vielleicht ein Fehler gewesen. Also ich würde jeden Mensch, wo jetzt ein nahestehender Mensch, wo geht, möchte ich von jetzt weg sehen, damit ich auch wirklich weiss, dass er gestorben ist. Und der Peter war halt so eine starke Persönlichkeit gewesen, der hat so viel überwunden gehabt. Und damals habe ich mal etwas gelesen, dass AIDS nicht unbedingt tödlich sein müsse, was es aber damals noch absolut war. Darum habe ich immer mich daran geklammert, dass er nicht würde, dass er die Krankheit überwinden würde. Und er war auch so ein bisschen wie meine Jugend halt. Also und darum war das für mich ein wahnsinniger Verlust gewesen, als er gestorben ist. Und durch das habe ich mich auch früher mit dem Thema Sterben auseinandergesetzt. Und also Leben und Tod, wo ja Geschwisterpaar sind, das ist für mich schon in jungen Jahren, also mir ist der Tod immer sehr präsent so gewesen. Mhm.
Sie haben aber auch schon in jungen Jahren angefangen, Reisen zu machen, rauszugehen, unterwegs zu sein. Sie sind, glaube ich, mal ans Mittelmeer gelaufen, haben also ganz, ganz viele Sachen gemacht, auch zu Fuss, Trekkings mit Tieren. Und Sie sind, glaube ich, auch mal in Zentralasien unterwegs gewesen mit so einem Trekking, oder? Also in China, Tadschikistan, Usbekistan, jetzt nicht gerade dort so ein Wanderweg um die Ecke, oder?
Ja, in Kirgistan zum Beispiel war so ein schönes Trekking, wo wir mit Rössern unterwegs waren. Von niedrigen Höhenlagen bis über höhere Pässe. Und die Rösser haben Erstaunliches geleistet in dieser Gebirgslandschaft. Und das war wunderschön gewesen. Also mich zieht es immer so ein bisschen in die kargen Landschaften. Und ich habe auch gerne das entbehrungsreiche Leben. Und ich bin, obwohl ich auch gerne die Annehmlichkeiten von der Stadt habe, mit Kultur und mit schönen Kleidern und mit feinem Essen, gefällt mir ganz so gut das Umgekehrte, wo man fast nichts hat und muss schauen, wie man über die Runde kommt.
Ist das auch mal gefährlich gewesen, jemals?
Also in Kirgistan ist es vor allem für die Rösser gefährlich gewesen. Wir haben zum Beispiel, also wir haben ja keine Weide, wir sind von Ort zu Ort mit den Gepäckrössern, wo die Horsemen, denen, die Rösser gehört haben, sind mitgekommen und haben die Rösser gepflegt. Und am Abend, weil sie es nicht können, in eine Weide tun konnten, haben sie einen Pferdeläuf zusammengebunden, damit die Rösser ein bisschen rumlaufen konnten, um Gras zu finden, aber nicht zu weit davon können, über die Nacht. Und eins von diesen Rösser ist dann an einem See, wollte gut trinken und ist irgendwie halt, ist schnell runtergegangen im See und das ist dann vertrunken. Ein anderes Ross ist bei einem Pass, wo man eine steile Flanke musste überqueren, runtergerollt über ein Gröllfeld und hat es also wie durch ein Wunder überlebt. Es ist ihm nur der Schweif ausgerissen, also so wie angerissen gewesen. Und dann ist noch spannende Erlebnis ist gewesen. Am nächsten Tag ist dann ein von diesen Horsemen, wir wollten gerade losreiten, ist er wieder vom Ross runtergekommen, wir haben gestoppt und dann ist gerade vor seinem Ross eine Schlange durchgeschlängelt und er hat mit einem Stab hat er die so gepackt und am Knick quasi Knickbruch gemacht und hat sie dann am Sattel angebunden und zur Abend, wo wir im nächsten Lager angekommen sind, hat er die so in einem Mörser zermalmt, zermusst und hat dann das Mus auf dem Ross auf den Schweif gestrichen, damit das wieder schneller heilt. Und man hilft sich dort einfach mit, was man gerade so vorfindet.
Was fasziniert Sie? Sie haben gesagt, es ist entbehrungsreich, oder? Also ich meine, man könnte einfache Ferien machen, als wie sich selber so Strapazen anzutun. Was kommen Sie über dafür, wenn Sie sich das antun?
Ich bin einfach, also ich spüre gerne meinen Körper in der Bewegung. Oder ich bin auch sehr gerne, ich bin sehr landschaftsverbunden, naturverbunden. Ich bin gerne tagelang unterwegs, auch durch Einöden. Und und auch eine ganz fremde Kultur zu erleben in Kirgistan, wo russisch geprägt war. Und wo, also die Leute, wir sind da bei Hirtenvölkern unterwegs, die in Jurten leben, als Nomadenvölker auch mit ihrem Vieh von Ort zu Ort wandern. Und die Hilfsbereitschaft und die Gastfreundschaft von diesen Leuten, die selber fast nichts haben und einem trotzdem einladen ins Jurte und einem bewirten und einfach so herzlich sind und also Wert, wo einmal bin ich auch in Ladakh auf einem Trekking gewesen, dort sind die Leute auch wahnsinnig arm, also die haben auch ganz eine kurze Vegetationszeit, wo sie Weizen anbauen für das ganze Jahr. Sie haben keinen Strom, sie haben kein fließendes Wasser im Haus, das holen sie draussen am Bach. Und die Kinder haben zum Teil die Zehen raus aus dem Schuh, weil der Schuh fängt zu klein ist. Wo sie haben, die einzige Schuhe. Und, aber so eine Lebensfreude und so eine Herzlichkeit. Und als ich zurückgekommen bin auf Zürich und im Flughafen, haben alle so ein Latsch gerissen, habe ich gedacht, irgendetwas stimmt da nicht.
Daniela Schwegler, Sie haben nach dem Matur-Jus-Studium gemacht, haben Sie gesagt, was Sie auf dem zweiten Weg nachgeholt haben. Und wenn man so Trekkings und so Sachen macht wie Sie, dann muss man auch auf etwas muss man können zählen können, nämlich die eigene Gesundheit. Mhm. Weil dort hat es nicht gerade eine Arztpraxis um jede Ecke. Und am Ende von dem Jurastudium haben Sie eine ganz schwere Krankheit bekommen. Chronische Darmentzündung war es, glaube ich. Mhm. Wenn man das hat und wenn man das weiss, dass das irgendwo, dass man das mitträgt und dass das kann tödlich auch enden, wenn man es nicht machen kann, trauen Sie sich da noch auf längere Reisen? Oder in Bergen, wo man eben mal nicht so nahe an der Zivilisation und Versorgung ist?
Ja, also die chronische Darmentzündung ist ja nicht so, dass sie innerhalb von einer Stunde sich ganz schlimm entwickelt, sondern das zeichnet sich über Tage und Wochen ab und verschlimmert sich. Und es verläuft in Schub und dann gibt es wieder schubfreie oder fast schubfreie Zeiten. Also ich bin jetzt schon seit mehreren Jahren in einer kleinen Schubphase. Also man kann sich das vorstellen wie eine Gasflamme auf dem Herd, wo entweder man gibt voll Power und sie brennt wahnsinnig fast lichterloh oder man tut sie auf ganz kleiner Flamme einstellen. Und bei mir ist sie jetzt quasi medikamentös auf kleiner Flamme eingestellt. Und so damit bin ich nicht gross eingeschränkt. Aber nach dem Studium bin ich tatsächlich fast gestorben an dieser Krankheit, weil man dort noch nicht so viele Möglichkeiten hatte wie heute, um zu begegnen. Also es hat einfach ein Cortison gegeben. Und das haben sie, also wo dann mein Gastroenterolog gefunden hat, jetzt lange das Cortison nicht mehr, die Entzündung kann ich nicht in den Griff bekommen werden durch das Cortison. Hat er gesagt, jetzt müsste das operiert werden. Und im Spital haben sie dann das Cortison einfach verdoppelt und gesagt, sie wollen das konservativ behandeln, weil es gibt viele Leute, die die Corona-Krankheit haben, die eine richtige Karriere gemacht haben mit Darmoperationen. Mhm. Und der Darm ist ja auch nicht unendlich. Also, und darum versuchen sie möglichst, die Operationen zu verhindern. Und ich habe dann innerhalb von 3 Monaten bin ich 3-mal notfallmässig ins Spital eingeliefert worden, weil ich immer, wenn man das Cortison wieder ausschleicht, bin ich wieder auf die 50 Milligramm Grenze gekommen nach einem Monat und bin wieder mit entzündetem Bauch und wahnsinnigen Schmerzen eingeliefert worden. Und im 3. Mal bin ich dann so schlecht zu Weg, dass ich gar nicht mehr laufen konnte. Also meine Mutter hat mich dann am nächsten Morgen besucht und im Rollstuhl sind wir in den Garten rausgegangen. Laufen und jedes, also ich go fahren. Und jedes Steile, jede Erhebung auf dem Boden hat mir so fest Schmerzen gemacht, dass ich bin auch wie eine schwangere Frau gewesen, so ein aufgeschwollener Bauch. Und dann haben sie mich endlich in die Röhre getan und haben gesehen, dass mein Bauchfell entzündet ist und alle, der ganze Bauchraum vereitert ist und haben mich dann subito zum Glück endlich aufgeschnitten und mir das entzündete Darmstück rausgenommen. Dann habe ich zu viel Blut verloren, dann bin ich auf die Intensivstation gekommen und als ich nach 3 Tagen wieder zurück auf die Normalstation verlegt worden bin, hat dann der Chefarzt von der Station gesagt, ja, ich hätte jetzt auch noch Glück gehabt, weil andere in meinem Stadium denken jetzt gerade ein bisschen von unten anschauen.
Also das Glück, oder das Bewusstsein, dass man nur, weil wir in einer hochzivilisierten Gesellschaft leben, mit dieser Versorgung, oder so etwas kann überstehen, könnte ich mir ja vorstellen, dass einem das dann auch ein bisschen Angst macht, noch jemanden anzugehen, wo man all das nicht hat. Das ist aber bei Ihnen nicht passiert.
Also, ich züchte es jetzt ja auch nicht. Also, ich bin jetzt noch nie ein Jahr lang irgendwo weg gewesen. Vielleicht mache ich das mal noch, hoffentlich wäre auch schön. Aber für die kurzen Zeiten, wo ich umeinander reise, kann ich auch wieder zurückreisen, wenn jetzt mal etwas wäre. Oder? Eben, weil es kommt ja nicht von heute auf morgen wie angerührt.
Fridolin Ilmer, ich will bei Ihnen noch schnell auf die Musik kommen. Sie haben auch so wie die Erweckung mit dem zweiten Bildungsweg, Matur und Jurastudium und alles, was Daniela Schwegler dann noch gemacht hat, haben Sie eine Ausbildung am Konservatorium gemacht, mit klassischer Gitarre. Nachdem ein bisschen umeandern durch verschiedene Jobs. Wie ist es zu dem gekommen?
Also wie gesagt, also Musik hat mir immer sehr viel bedeutet. Ich habe schon im Kloster bis zur vierten Klasse ist mir in die Klosterkirche gegangen und ich habe dort gesungen mit Inzbrunst. Ich habe übrigens die Bibelgeschichten damals auch sehr, sehr gerne gehabt. Und eine kleine Episode, vielleicht am Elternabend von der Säcki, bin ich zu den Lehrern und ich hatte dort meine erste Gitarre gehabt und das Blümli-Hemd und ein paar Griffe kennen. Und ich habe den Lehrern gesagt, ich würde gerne selber zwei Lieder vorspielen an dem Elternabend von mir aus. Und eins war «Hello Mary Lou» und eins ist ein Song, wo ich ja, auch so mit diesen Wörtchen Liebe und Kino und all das Zeug so ein bisschen verwoben habe. Und bin dann vor diesen Eltern auftreten und so. Einmal an einem Mensa-Fest in Zürich mit etwa 20 Wörtern Englisch habe ich da meine Songs dargeboten. Also ich bin ja irgendwie sehr ungestüm, da bin ich da
umgegangen. Aber Autodidakt, umgegangen. Weitgehend, mit wie? Der Autodidakt,
ja, klar, weitgehend. Klar. Und dann mit 24 bin ich auf Rapperswil in einer Handelsschule. Ich hatte irgendeinen Job im Sinn, habe dann aber auch nicht fertig gemacht und bin dort aber das erste Mal in klassische Gitarrenstunde. Und ja, so tiefe Noten, also ich habe die Noten praktisch nicht gekannt, das war wahnsinnig schwierig gewesen. Aber ich habe ja in jungen Jahren nicht einmal gewusst, was ein Konservatorium ist. Und, aber dort habe ich, ist einfach der Knopf aufgegangen und ich habe gewusst, also das interessiert mich tiefer. Und so über gute Freunde, die ich kennt habe und viel Fleiss. Und so habe ich dann geschafft, die Aufnahmeprüfung zu machen und das Studium zu absolvieren.
Und dann sind Sie Musiklehrer geworden.
Ja.
Eine schöne Zeit. Lehrer sein.
Ist eine gute Zeit gewesen, ja. Ist eine sehr gute Zeit gewesen. Also, die ersten Stunden, die ich gegeben habe, das war noch vor dem Konsi gewesen. Kaum dort habe ich angefangen. Da habe ich aber immer im Heft etwa eine Nummer mehr gewusst als die Schüler. Und, also, ich bin mit den Schülern mitgewachsen. Und mit der Zeit bin ich dann schon ein bisschen versiert worden und habe die Aufgabe eigentlich gerne gemacht. Obwohl man muss sagen, es ist ein bisschen viel redundant. Also, man hat alle halbe Stunde neue Schüler, wo man sich darauf einstellt und, es gibt nicht wie in einer Schulklasse. Man kann nie Pause machen. Man muss wirklich immer 100% geben, eine halbe Stunde nach der anderen. Viele haben das Gefühl, ja, ein bisschen Gitarrenstunde geben oder so. Aber wenn man es ernst nimmt und wirklich den pädagogischen Fortschritt von den Kindern will und auf sie eingehen, dann ist es eigentlich ein hochqualifizierter Job und ich habe das gerne gemacht.
Ja. Sie haben, merkt man in dieser Biografie, wirklich aus eigenem Antrieb, sich haben mich wieder müssen neu erfinden, oder? Und haben den Anlauf auch genommen und eine bewundernswerte Karriere auf Umwegen angelegt. Jetzt durch das, dass Sie nicht in einer, sage ich mal, heilen Familie gross geworden sind, haben Sie, wenn man so ein bisschen auf Beziehung schaut, auf erste Liebe und so, haben Sie da eine Vorstellung gehabt, ein Vorbild, wie funktioniert so etwas? Oder wie sind Sie an das angegangen, so an eine Verliebtheit, erste Beziehung?
Es war alles absolut chaotisch gewesen. Also ich weiss, der Sittikeller auch, das war so ein Dancing, wo man da hat ein bisschen abhändeln und ja, manchmal ist es geraten, manchmal nicht. Und aber immer der Moment, wo wenn man einem Mädchen die Hand gegeben hat, heben sie sie auch oder wird man akzeptiert. Oder da habe ich Blut geschwitzt, das war so schwierig. Und ich habe dann etwa mit 17 habe ich ein ganz tolles Mädchen kennengelernt und ich habe mich zuerst mal geliebt gefühlt in meinem Leben. Und das hat mich so umgehauen. Und, aber die Beziehung hat nicht so lange gedauert und ich habe mir dort, ich habe nicht gewusst, wieso. Ich kann mir das nicht vorstellen, wir haben es so schön gehabt und das habe ich dann lange erst nachher gemerkt, Ich habe das Mädchen mit meinen Gefühlen 100-mal zu viel überfahren. Ich war 26 Stunden im Tag mit dem zusammen gewesen und einfach, ja, und es ist natürlich, wie es ist in der Liebe, es sind natürlich auch viele Bilder, die man mittransportiert. So eine jugendliche Liebe ist ja noch nicht so eine reelle Geschichte. Jetzt sieht das ein bisschen anders aus, aber ich habe da wirklich auch wahnsinnig viel selber lernen und Erfahrungen machen und ich bin wie im Beruf auch der Liebe ein bisschen stabiler geworden.
Daniela Schwegler, Sie sind Single. Ist das ein bisschen geschuldet auch dieser Arbeit als Autorin, wo Menschen in den Bergen porträtiert und eben sehr viel umzieht?
Also das Umziehen ist sicher ein Teil ja, von meinem Wesen und ich liebe auch meine Unabhängigkeit, das ist es so. Also ich hatte auch lange keinen Kinderwunsch gehabt. Ich habe erst nach 31, nach dem Studienabschluss, habe ich wie angeworfen, auf das Mal unbedingt ein Kind wollen haben. Und mein damaliger Partner hat den Wunsch nicht mit mir geteilt. Und wir haben dann noch 3 Jahre lang probiert, uns zu finden. Er hat versucht, den Wunsch loszuwerden. Ich habe versucht, den Wunsch loszuwerden. Er hat versucht, den Wunsch überzukommen. Wir sind beide nicht erfolgreich gewesen und haben uns dann darum getrennt. Und heutzutage hat mein Bruder 2 ganz herzige Töchter, die ich so ein bisschen mitverfolgen darf, wie sie gross werden, dass ich auch so ein bisschen indirekt ganz 2 herzige Kinder. Und selber bin ich aber ganz glücklich jetzt mit meinem Zustand, mit meinem Single-Leben. Und habe auch einen Kater, den ich heiss liebe. Und mir geht es eigentlich gut.
Wunderbar. Ich möchte vielleicht zum Schluss noch sagen, wenn Sie jetzt mal, Sie sind ja noch lange nicht am Ende, obwohl Sie pensioniert wären eigentlich, merkt man Ihnen das Feuer für Ihr Museum, das Sie leitet, für das Anna Göldi Museum noch. Wenn Sie jetzt aber doch schon mal zurückschauen auf die kurvige Strecke, die Sie als Berufskarriere gemacht haben, so im Leben, ist das, würden Sie sagen, schwierig gewesen oder ist das auch ein Weg, wo einem etwas lernt, wo man durchaus auch sagen kann, es ist gar nicht so schlecht, auf Umwegen ans Ziel kommen.
Also mich hat es vertieft, würde ich sagen, durch die vielen, ich komme mir manchmal ein bisschen vor wie der Phönix, der wieder aus der Asche aufersteigt und also alles, von heute auf morgen ist alles ganz anders. Man verliert entweder die körperliche Gesundheit oder eine Ausbildungsstätte oder Ideen, was man mal möchte werden, wo ich aus der Kante rausgefallen bin. Ist mein Berufswunsch, Architektin zu werden, einfach zunichte gewesen, von heute auf morgen. Und so habe ich ganz viele Sachen erlebt, die von heute auf morgen zunichte gewesen sind und habe mich wie wieder neu erfunden. Und es hat mich aber auch bestärkt in der Suche nach dem, was ist denn das, was nicht verloren gehen kann und was immer da ist und was uns alle trägt. Und das ist mir auch das Wichtigste im Leben, die Suche nach dem, was uns alle trägt. Und so gesehen bin ich froh um jeden Schicksalsschlag.
Fridolin Elmer, beim Architekt sind Sie gerade ein bisschen sinieren gekommen.
Ja, es ist eins von meinen, ja, Hobby ist blöd, aber eins von meinen Interessen. Also, ich finde das etwas sehr Spannendes, wenn man so vor einem Bau steht, wie in Zürich zum Beispiel das Landesmuseum, wo der Altbau eigentlich relativ schrecklich ist und zusammen mit dem Anbau irrsinnige Sprache ausdrückt eigentlich. Also, und so Gebäude gibt es ganz viele. Ich bin jemand, der Ästhetik liebt, sei es in der Musik, sei es im Wort, in allem auch. Und die Architektur ist natürlich eine starke Sprache, oder? Also das ist auch etwas, was mich fasziniert, was ich auch mit meiner Frau teile. Steigen die so in Neubauten rein und ihr Vater ist eben auch so als Architekt tätig gewesen. Und wie kommt das raus und wie hat es eine Wirkung auf den Raum und auf das Leben vielleicht von diesen Leuten? Das sind Fragen, die mich sehr interessieren.
Würden Sie einmal mit Daniela Schwegler zu Berg gehen? Sie macht jetzt eine Ausbildung als Skitourenführerin, ist schon relativ weit, geht schon relativ hoch und dann fast fliegend wieder runter. Könnte man sie für so etwas begeistern?
Also ich habe auch Skitouren gemacht, bin sogar einmal auf dem Tödi gewesen.
Ich auch, ja.
Jawohl, ja, auch mit der Ski?
Ja.
Ich habe zwar ein bisschen gelitten, ich habe neue Schuhe gehabt, die mir aussinnig wehtun hat. Okay. Aber es war sehr eindrücklich gewesen. Ich habe mit meiner Frau mal Versuche gemacht, so ein bisschen mit Skitouren. Und ich habe sie dummerweise mal mitgenommen, einen Frühlingstag, auf einem Berg, wo es so viel Neuschnee gegeben hat. Und der ist so schwer und nass gewesen. Als ich mit knapper Not mit Spitzkehren runterkomme, und sie ist einfach verschwunden im Schnee. Und da hat sie gesagt, ich komme nie mehr mit. Und ich habe sie begriffen. Und heute gehen wir ein bisschen langläufeln miteinander. Also, Skitouren mache ich nicht mehr so. Und auch die Ausrüstung ist nicht mehr gerade so top aktuell. Aber man kann mit mir reden. Also, weil sie oft versuchen, also, mir eine gute Ausrüstung geben, komme ich gerne mal mit.
Okay. Sie haben ja, nachdem Sie Bergbäuerinnen porträtiert haben, Hüttenwartinnen, Bergführerinnen, sind Sie jetzt zum ersten Mal nicht mehr auf der Beobachterposition, sondern jetzt werden Sie Skitourenführerin. Selber. Was hat der Move ausgelöst?
Ich bin lange mit meinen Ex-Freunden hinterhergelaufen beim Skitouren und hatte keine Ahnung von Lawinenkunde, von Wetterkunde, von Routenfindung. Und als mir jetzt mein letzter Partner abhanden kam, habe ich dann gefunden, jetzt suche ich mir keinen neuen Skitourenleiter, Führer, sondern jetzt mache ich mir das selber in die Hände und würde mich selber am Berg können, selbstständig bewegen.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Der Herbst meldet sich ja jetzt auch langsam zurück. Das heisst, die Zeit wird kommen, wo man wieder die Ski aus dem Keller vornehmen und Touren machen kann. Bis es so weit ist, Daniela Schwegler, hat wahrscheinlich der Fridolin Elmer noch ein bisschen den Genuss von Bergtouren, kann ein bisschen biken mit dem Velo. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken für den Einblick in zwei spannende Biografien und für die Liebe zu den Bergen und zu dieser Region, die man bei Ihnen beiden ein bisschen gespürt hat. Merci vielmals, dass Sie uns hier Einblick gegeben haben. Das war es von persönlich aus dem Schützenhaus im Glarus. Wir wünschen Ihnen allen noch einen wunderbaren Sonntag. Solange man noch kann, solange es noch nicht regnet, Sie drohen ja da mit allem Wüsten. Seitens von Meteo geniessen Sie den Sonntag und nachher halt einfach zu Hause sein. Merci und einen schönen Tag.
Das war unsere Radio-Talkshow persönlich. Heute aus Glarus. Daniela Lager hat bei sich zu Gast gehabt. Daniela Schwegler, Autorin, Texterin und Juristin. Und der Fridolin Elmer, Leiter vom Anna-Göldi-Museum zu Enneda. Technik Marco Gemperli und Roger Berglas. Nächste Woche geht es persönlich aus dem La Grenette zu Freiburg. Der Christian Zeugin freut sich auf euch und seine beiden Gäste, die Veronique Müller, Liedermacherin, und der René Fassel, Präsident der Internationalen Eishockey-Föderation. Nächste Woche also wieder ab der 10 am Morgen oder in der Wiederholung am Abend um 10 Uhr hier auf SRF.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.